Ja, wir wollen heute Morgen auch unseren geistlichen Blick schärfen. Ihr lieben Glaubensgeschwister, liebe Gäste, die lieben Jugendlichen, geht es euch auch so, ihr lest einen Bibeltext und ihr versteht ihn nicht? Zumindest nicht sofort. Was macht ihr dann? Steigt ihr dann in diesen Text ein nach dem Prinzip Zahnarzt, Mund auf, bohren, so lange bis ihr fündig werdet, bis der Text klar wird? Oder geht ihr über diese Stelle hinweg? Bei mir, muss ich sagen, ist es mal so und mal so. Als ich allerdings vor längerer Zeit Texte aus 2. Petrus Kapitel 2 gelesen habe, brachte das genaue Hinschauen so viel, dass daraus diese Predigt entstanden ist. Bitte schlag mit mir 2. Petrus auf, 2. Petrus Kapitel 2. Und ich möchte mit euch die Verse 15 und 16 lesen. 2. Petrus 2, 15 und 16. Sie, das müssen wir noch bestimmen, verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, empfing aber eine Strafe für seine Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Ein merkwürdiger Text, oder? Petrus spricht hier in dem Zusammenhang von Lehrern. Lehrern, die den richtigen Weg verlassen, und bringt als Beispiel einen Mann mit dem Namen Biliam. Aber was meint Petrus damit, wenn er schreibt, sie gehen in die Irre und folgen den Weg Biliams? Ich denke, um diese beiden Verse verstehen zu können, sollten wir einen Blick in das Alte Testament werfen, wo uns der Bericht oder die Geschichte von Biliam aufgezeichnet ist. Bitte schlagt 4. Mose auf, 4. Mose Kapitel 22. 4. Mose 22. Und wir wollen zunächst den Vers 41 lesen. Wir werden noch weitere Texte lesen, also lasst bitte eure Bibel aufgeschlagen. 4. Mose 22. Erst einmal nur den Vers 41. Und am Morgen nahm Balak den Biliam und führte ihn hinauf nach Bamoth-Baal, dass er von dort das ganze Volk Israel überblicken konnte. Zwei Personen werden uns hier vorgestellt. Zum einen Balak und Biliam. Balak, das zeigen andere Texte, ist König des Stammes der Moabiter. Und Biliam ist ein Prophet Gottes. Und um diese beiden Gestalten soll es zunächst gehen. Und wo befand sich das Volk Israel zu jener Zeit? Es stand kurz davor, das von Gott verheißene Land Kanaan zu betreten. Also eine Konfrontation mit den Moabitern wäre dann die Folge gewesen. Und wie das so ist, wenn Gott mit seinem Volk etwas Großartiges vorhat, nämlich ein neues Land zu betreten, tritt, das wissen wir aus der Geschichte der Heiligen Schrift, massiv der Böse auf den Plan. In diesem Fall den Einzug nach Kanaan möglichst zu verhindern. In dem Buch Patriarchen und Propheten von Ellen White lesen wir, die Moabiter wagten keinen Angriff auf die Israeliten. Warum? Angesichts der übernatürlichen Kräfte, die für Israel stritten, erschien ihnen der Einsatz von Waffen sinnlos. Sie wollten deshalb einen Fluch über Israel sprechen lassen. Was haben wir verstanden? Die Moabiter kamen zu der Erkenntnis, dass normale Waffen gegen Israel nichts ausrichten würden. Also greifen wir zu etwas anderem, statt zu Schwertern, Wir wollen, dass ein Fluch über dieses Volk ausgesprochen wird. Mögen wir uns die Frage stellen, was hat Biljam, der Prophet Gottes, damit zu tun? Nun, von Biljam hörte man, er sei ein Mann mit übernatürlichen Kräften. Also, so dachte Balak, genau der richtige Mann, um den Plan auszuführen. So ließ Balak also den Biljam holen, brachte ihn auf eine Anhöhe, von wo aus das Volk Israel überblicken konnte. So haben wir es in Vers 41 gelesen. Biljam wurde von König Balak geholt, mit der Absicht, dass er das Volk verfluche. Doch wir wissen, wenn wir die Geschichte ein wenig kennen, es kam anders. Es kam ganz anders. Als Biljam von dieser Anhöhe zurückkehrte, erwarteten natürlich die Moabiter von ihm zu hören, dass er einen Fluch ausgesprochen habe. Aber entgegen ihrer Hoffnung sprach er nach Kapitel 23, Vers 8, in 4. Mose 23, Vers 8, wie soll ich fluchen, wenn Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, wenn der Herr nicht verwünscht? Als Biljam dieses große Lager der Israeliten überblickte, nahm er wahr, Wohlstand und Ordnung, das war zu erkennen. Im Gegensatz dazu hatte Balak ihm erklärt, das Volk sei ein wilder Haufen, ungeordnet, wie eine Räuberbande, das eigentlich nur das Land unsicher machen würde. Und für die ganze Region stelle dieses Volk eine sehr ernste Bedrohung dar. Nachdem Biljam das Volk statt verflucht gesegnet hatte, wurde, so können wir uns sicherlich gut vorstellen, Balak sehr ungehalten. In 4. Mose 23, Vers 11 sagt er, was tust du mir an? Ich habe dich holen lassen, um meinen Feinden zu fluchen, und siehe, du segnest. Aber Balak gab nicht auf. Nun führte er den Propheten an das äußerste Ende der Israeliten, mit der Absicht, einen zweiten Versuch zu starten, es zu fluchen. Was meint ihr? Würde Gott nun seinen Willen ändern und den Fluch über Israel zulassen, jetzt, weil es einen zweiten Versuch gibt? Wir lesen in Vers 20 im gleichen Kapitel, siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet, ich kann es nicht wenden. Der Text ist eindeutig. Gott stellt sich auf die Seite seines Volkes. Und solange Gott auf ihrer Seite war, war niemand, aber auch wirklich niemand imstande, auch nur das Geringste gegen sie auszurichten. Aber da stellt sich für mich doch eine Frage. Warum eigentlich hielt dieser gute Zustand, dass das Volk Israel unter dem Schutz Gottes stand, nicht diese ganzen 40 Jahre an, wo ja das Volk in der Wüstenwanderung sich befand, oder sogar noch länger? Wie kann es sein, dass es Zeiten gab, in denen Gottes Volk anderen Mächten scheinbar völlig schutzlos gegenüberstand? Mal lässt Gott es zu, dass sie von anderen Völkern bedrängt oder sogar auch geschlagen werden in kriegerischen Auseinandersetzungen. Und zu anderen Zeiten war Israel wie unantastbar. Wie geht das zusammen? In Kapitel 23, Vers 21 hilft uns, hier eine Antwort zu finden. Es sind Segensworte, die Gott durch Biljam spricht. Und dort steht, man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Inwieweit hilft uns dieser Text? Dass man in Israel zu jener Zeit, jener Situation kein Unheil, kein Verderben sah, war, einfach ausgedrückt, die Folge ihres Gehorsams gegenüber Gott und seinen Geboten. Und als Zeichen ihrer Anerkennung gegenüber Gott jauchzten sie Gott als König zu. Schauen wir näher in die Geschichte Israels, so war es immer, ja immer die Treue zu Gott, die den Segen Gottes zur Folge hatte. Solange die Israeliten unter seinem Schutz standen, konnte kein Volk, keine Nation etwas gegen sie ausrichten. Haben sie sich allerdings gegen Gott gewandt, haben sich Gott den Rücken zugekehrt, dann beschädigten sie Gottes Schutzschild. Aber zurück zu unserer Geschichte. 4. Mose 23, Vers 27. Dort nimmt die Geschichte ihren weiteren Verlauf. König Balak führt Bileam erneut, noch einmal, an einen anderen Ort. Wir können sagen, Versuch Nummer 3. Und wiederum kein Fluch, sondern es ist nur Segen zu hören. Was meint ihr? Bis zu dieser Situation kommt Bileam doch relativ gut weg, oder? Er scheint doch treu zu sein. Er erfüllt artig seine Aufgabe. Er segnet das Volk Israel, anstatt es zu fluchen. Aber wie kommt nun der Apostel Petrus dazu, uns deutlich vor den Wegen Bileams zu warnen? Könnte es sein, dass Bileams äußerer Schein trügt, dass es nicht so aussieht, wie es aussieht? Sieht das hinter der Fassade Bileams vielleicht ganz anders aus, als wie wir es auf den ersten Blick sehen? In 4. Mose 22, Vers 7 können wir lesen, dass die Leute, die sich aufgemacht haben, Bileam zu besuchen, eine Entlohnung für seine Dienste mitbrachten. Steht nicht drin, wie viel. Und ein Vers vorher trugen sie ihr Anliegen vor. Ihre Ansage war ganz klar und deutlich. Komm, Bileam, verfluche das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Ich denke, als Prophet Gottes sollte Bileam eigentlich genau wissen, dass es seine Pflicht war, diese ziemlich groteske Anfrage, Gottes Volk zu fluchen, eigentlich sofort abzulehnen. Aber er fragte Gott und Gott antwortete, wie selbstverständlich in Vers 12, dass er mit den Leuten nicht mitgehen sollte. Er soll das Volk nicht verfluchen, weil es von Gott gesegnet ist. So einfach. Aber an dieser Stelle hätte eigentlich die Geschichte zu Ende sein können. Die Gesandtschaft des Königs zog ab, kam allerdings wieder. Mit noch mehr mächtigen Leuten und ich füge hinzu, wahrscheinlich auch mit noch mehr Geld. Und obwohl Bileam Gottes Willen genau kannte, fing er an, mit Gott und der Situation zu spielen. Und Gott gab scheinbar sein klares Nein auf. Kapitel 22, Vers 20 bis 22. 4. Mose 22, 20 bis 22. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm, sind die Männer gekommen, dich zu rufen? So mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Da stand Bileam am Morgen auf und an Stelle und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Bis dahin. Die Geschichte ist sehr lang, über mehrere Kapitel. Wir können aus Zeitgründen nicht alle Details dieser Geschichte näher beleuchten. Aber ich denke, eins wird an dieser Stelle einmal mehr deutlich. Gott kann auf krummen Linien, auf krummen Wegen gerade schreiben. Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Dennoch ist der krumme Weg kein guter Weg. Ich denke, das wissen wir alle. Das ist klar. Ellen White schreibt, dass Bileam von Habsucht, ein alter Begriff, also von Geldgier getrieben war. Und so macht es die Geschichte verständlicher, dass Bileam sich nicht wirklich von den mächtigen und reichen Leuten lösen wollte, so schreibt sie. Bileam war blind für das Eingreifen des Himmels und er erkannte nicht, dass Gott ihn den Weg versperrte. Bileam war unterwegs wie ein Zauberer, ein Volk zu fluchen, um deren Streitkräfte zu lähmen. Sie schreibt weiter, und ich muss euch sagen, der nächste Satz, den ich gelesen habe, hat mich ja schon wie ein Hammer getroffen. Und ich möchte euch bitten, genau zuzuhören. Sie bringt nämlich hier ein Stück weit Übertragung. Sie sagt, wie viele gibt es, die ebenso verständnislos sind? Sie stürmen auf verbotenen Wegen dahin, übertreten Gottes Gesetz und nehmen nicht wahr, dass Gott mit seinen Engeln gegen sie ist. Wie Bileam sind sie aber dann noch denen böse, ihren Untergang verhüten möchten. Der Satz hat mich sehr getroffen, als ich das erste Mal gelesen habe. Und ich finde diese Aussage so tiefgehend, dass ich den Mut habe, diesen Satz noch einmal zu wiederholen. Wie viele gibt es, so schreibt sie, die ebenso wie Bileam verständnislos sind. Sie stürmen auf verbotenen Wegen dahin, übertreten Gottes Gesetz und nehmen nicht wahr, dass Gott mit seinen Engeln gegen sie ist. Wie Bileam sind sie aber dann noch denen böse, die ihren Untergang verhüten möchten. Ihr Lieben, ist das nicht irgendwie tragisch? Richtig tief tragisch? Und außerdem wird uns deutlich, was das eigentliche Problem war. Erkennen wir so langsam in kleinen Schritten, worauf uns der Petrustext, den wir zu Anfang gelesen haben, hinweist? Bileam gab vor, Gottes Weg zu gehen. Aber welchen Weg suchte er wirklich? Seinen eigenen Weg. Er gab etwas vor, was er in Wirklichkeit nicht mehr war. Wie bezeichnen wir solch ein Verhalten? Wie bezeichnen wir solche Leute, die so sind, die etwas vorgeben und doch nicht sind? Du hast es genannt. Heuchler, Heuchelei. Was für ein komisches Wort. Ich habe im Internet nachgeguckt unter Wikipedia, wie das da so definiert wird. Und da wird Heuchelei beschrieben, definiert auch als Scheinheiligkeit. Der Begriff Doppelmoral kommt vor. Die Menschen, es steht im Gegensatz zum persönlichen Wertesystem, da ein Widerspruch zwischen geäußerten und gelebten Werten besteht. Mag der Begriff Heuchelei noch so altmodisch klingen, er war leider zu allen Zeiten modern. Ihr Lieben, ich möchte mit euch über drei Fragen nachdenken. Wie ging Jesus zu seiner Zeit mit Heuchelei um? Wie ging Jesus zu seiner Zeit mit Heuchelei um? Zweite Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich auf Heuchelei oder Scheinheiligkeit treffe? Dritte Frage, was kann ich tun oder welche Mittel stehen mir zur Verfügung, dass ich nicht selbst in die Falle der Heuchelei tappe? Zur ersten Frage, wie Jesus mit den Leuten umging, die nur eine fromme Fassade trugen. Dem einen oder anderen, so kann ich mir vorstellen, fallen hier möglicherweise zwei Begriffe ein oder zwei Gruppen, Pharisäer und Schriftgelehrten. Damals die geistliche Elite. Und Jesus bringt deutliche Formulierungen. Und ich bin hier ganz automatisch in Matthäus 23, im Neuen Testament. Matthäus 23, wo Jesus, ich sage es mal mit meinen Worten, Klartext redet. Matthäus 23, 13 bis 15. Da sagt er, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, wiederum die Formulierung, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Mann, ist das eine Aussage. Vers 28 im gleichen Kapitel bringt Jesus es auf den Punkt. So auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Für Jesus scheint Heuchelei ein ganz schlimmes Übel zu sein. Er verurteilt Heuchelei. Warum? Darin steckt Verführungspotenzial. So tun, als wären sie fromm, und doch sind sie blinde Blindenführer. Dass die Verführer selbst das Ziel nicht erreichen, ist schon tragisch genug. Dass sie aber anderen den Weg zum Reich Gottes versperren, ist obertragisch. Nun zur zweiten Frage, wie ich damit umgehe, wenn ich auf Heuchelei oder Scheinheiligkeit treffe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann relativ gut mit jemandem umgehen, der durchaus seine gegensätzliche Position hat, diese klar und offen äußert und dazu seine Argumente liefert, wie viel es auch sein mögen. Weniger gut kann ich damit umgehen, der nur so tut, als wäre er mit mir auf der gleichen Wellenlänge. Und dann entdecke ich, das ist alles nur gespielt. Er spielt ein doppeltes Spiel mit mir. In Wahrheit ist die Person ganz anders. Meistens reagiere ich so, dass ich mich von der Person zurückziehe. Ein Bürokollege sagte mir neulich, wir unterhalten uns oft über den Glauben, früher stand ich der Kirche, so sagt er, positiv gegenüber. Aber seitdem wir nun wissen, was für schlimme Dinge hinter verschlossenen Kirchentüren geschehen, ist das für mich nur noch fromme Fassade. Die Leute sind für mich nicht mehr glaubwürdig. Gott, so sagt er, lehnt er nicht ab, aber die Kirche. Deshalb bin ich aus der Kirche ausgetreten. Rückzug. Für mich stellt sich die Frage, ob ein Rückzug, wie ich es ja selber auch oft praktiziere, immer der optimale Weg ist. Ich glaube mittlerweile, dass es zumindest eher im privaten Bereich viele Leute gibt, denen es nicht wirklich bewusst ist, dass ihr Handeln oftmals deutlich abweicht gegenüber dem, was sie sagen. Ist es vielleicht grundsätzlich besser, den Versuch zu starten, ein offenes Gespräch zu suchen? Ich weiß, das ist so ganz leicht gesagt als getan. Denn gerade unter Christen kann es einem sehr schnell negativ ausgelegt werden und vorgeworfen werden, dass man den Splitter in dem Auge des anderen sieht und was nicht sieht, den großen, dicken Balken im eigenen Auge. Aber ich denke, es besteht die Chance. Es besteht die Chance, dass durch ein Gespräch meinem Gegenüber etwas bewusst wird, das er vielleicht vorher gar nicht bewusst gesehen oder wahrgenommen hat. Und darin ist die Möglichkeit gegeben der Veränderung. Der Weg zur Veränderung könnte dann gegeben sein. Gott kann uns, davon bin ich überzeugt, in Situationen stellen, die uns zu seinem Werkzeug machen. Und ihr Lieben, es geht nicht um Kritik, ganz und gar nicht, sondern um die Chance zur Einsicht und zur Veränderung. Weg von der Heuchelei hin zur Übereinstimmung zwischen Worten und Taten. Und nun zur dritten Frage, vielleicht zur schwersten Frage. Was kann ich tun oder welche Mittel stehen mir zur Verfügung, dass ich nicht selbst in die Falle der Heuchelei tappe? In Offenbarung Kapitel 3 wird uns die Gemeinde Laodicea vor Augen geführt, die, wie wir wissen, ja einen direkten Bezug in unsere Gegenwart hat. Sie gibt vor, nein, das stimmt nicht ganz, sie bekennt, sie sei reich, also geistlich reich, geht jetzt nicht um Geld, sie habe genug und sie braucht nichts. Also alles in bester Ordnung, kein Handlungsbedarf. Das ist ihre Sichtweise, das ist ihre eigene Wahrnehmung. Aber Gott sagt in Offenbarung 3 auch, wie seine Wahrnehmung auf die Gemeinde ist. Und wir wissen, Gott sieht ja nicht nur das Äußere, sieht ja nicht nur das Bekenntnis, sondern er sieht tiefer. Er sieht viel tiefer. Er sieht in das Innerste hinein und Gott stellt objektiv fest, denn nur er ist objektiv, nach Vers 17, Kapitel 3, dass die Gemeinde eher elendig ist, jämmerlich, arm, blind und bloß. Und Gott macht an dieser Stelle bewusst, in welchem geistlichen Zustand die Gemeinde sich tatsächlich befindet. Und zusammenfassend wird dann in Vers 15 gesagt, dass sie weder warm noch kalt ist, sondern einfach nur lau. Und Gott wünscht sich, dass sich die Gemeinde positioniert, dass sie sich entscheidet, entweder kalt oder warm, aber bitte nicht zu bleiben. Doch es ist gut, es ist sehr gut zu lesen in dem Kapitel, dass Gott der Gemeinde nicht einfach nur so einen Spiegel vorhält und sagt, komm, schaut mal, so seid ihr wirklich, und sich dann zurückzieht, sondern dass er Hilfsmittel anbietet, bereithält, die auch wir nutzen können und sollten. Drei davon sind es, die uns dort beschrieben werden. Zunächst einmal steht da, kaufe Gold. Und ich füge hinzu, kaufe es umsonst. Klingt wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Gold steht ja in der Symbolik für den Glauben. Gott macht also hier klar, dass die Gemeinde Bedarf an einen tiefen Glauben hat. Und Gott begründet es auch, sein Rat dahingehend mit der Formulierung Vers 8, damit du wieder reich werdest. Gott wünscht sich Reichtum im Glauben statt Armut. Zweites Hilfsmittel. Gott bietet weiße Kleider an. Ein weißes Kleid bedeutet in der Symbolik hier die Gerechtigkeit Jesu. Jesus, das wissen wir, ist zu allen Zeiten vollkommen gerecht gewesen und diese, seine Gerechtigkeit, bietet er uns an, wenn wir bereit sind, ihn als unseren persönlichen Gott und Erlöser anzunehmen. Und Gott begründet auch hier wieder seinen Rat mit der Formulierung, dass die Schande der Blöße nicht offenbar werde. Das weiße Kleid umschließt diese Blöße und die Schande ist weg. Sie ist verschwunden. Sein Kleid ist weiß und rein und blickdicht. Und auch dieses Angebot der Gerechtigkeit Jesu ist für uns umsonst. Ich denke, bereits an diesem Punkt stellen wir fest, dass Gottes Ratschläge darauf abzielen, dass das Innere eines gläubigen Menschen mit seiner äußeren Darstellung schrittweise wieder zusammengeht, dass sich das immer mehr harmonisiert. Mit der Anwendung der Ratschläge wird die Kluft zwischen Reden und Handeln kleiner, immer kleiner. Drittens, gebrauche Augensalbe. Die Augensalbe steht ja in der Symbolik für den Heiligen Geist. Und immer wenn der Begriff Heiliger Geist auftaucht, tauchen auch Fragen auf. Immer wieder. Was macht der Heilige Geist? Was ist seine Aufgabe? Und ich stelle mir die Frage, was ist seine Aufgabe in diesem Zusammenhang? Nun, der Heilige Geist soll nach Vers 18 einem die Augen öffnen. Das heißt, der Heilige Geist verändert meine Selbstwahrnehmung. Er macht mir bewusst, wo ich in der Beziehung zu Jesus Christus, in meiner Beziehung zu Gott wirklich stehe. Wo ich vielleicht auch geistliche Lücken habe, die zu schließen sind. Ich fange durch den Heiligen Geist an, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht und reagiere entsprechend. Der Heilige Geist arbeitet in mir, indem er mit meiner Einwilligung versucht, meinen Charakter zu verändern. Wir sprachen zumindest in unserer Gruppe darüber im Bibelgespräch. Negative Eigenschaften schwächen sich ab, positive Eigenschaften werden weiter ausgebaut und verstärkt. Der Heilige Geist kümmert sich darum, dass sich diese, ich nenne es mal Frucht der Veränderung, für andere, für Außenstehende immer deutlicher wird, immer sichtbarer wird. Und da bin ich gedanklich natürlich bei Galater 5, Vers 22, wo diese Frucht beschrieben wird. Der Text ist uns relativ gut bekannt, wo es heißt, die Frucht des Geistes, also des Heiligen Geistes, ist was? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Luther spricht von Keuschheit. Diese Frucht wird nach außen immer deutlicher zu erkennen. Das heißt, der Heilige Geist will jeden dahin führen, dass unser Zeugnis, unser Bekenntnis zum Glauben mit unseren Taten, mit unseren Werken übereinstimmt. Wünschen wir uns das nicht alle, dass wir, wie man so schön sagt, authentisch sind, authentisch leben? Ist es nicht das, worum es geht? Der Heilige Geist arbeitet nicht nur daran, dass wir warm oder heiß für die Sache Gottes sind, sondern auch, dass wir heiß darauf sind, anderen Menschen diese gute Nachricht zu erzählen. Dass jeder, der sich für Jesus entscheidet und ihm folgen will, schon jetzt ein sinnerfülltes Leben mit Gott führen kann. Das alles bewirkt der Heilige Geist in uns, wenn wir ihn in uns wirken lassen. Und ich füge hinzu, und auch das ist umsonst. Jesus gibt der Gemeinde Laodicea eine großartige Verheißung, die auch wir für uns heute in Anspruch nehmen können. Denn diese Verheißung ist der Schlüssel zur Veränderung meines Charakters. In Vers 20, Kapitel 3, sagt Jesus: Siehe, ich, Jesus, stehe vor der Tür, vor deiner Herzenstür und klopfe an, jeden Tag neu. Wenn du meine Stimme hörst und die Tür deines Herzens auftun wirst, werde ich hineingehen und das Abendmahl, das Gemeinschaftsmahl mit dir halten und du mit mir. Gott schenke uns täglich dieses großartige Erleben seiner Verheißung. Amen.